ARD. MDR Klassik. Der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Im Bachkanal beginnen wir heute eine kleine Binnenserie zu den vier Kyrie Gloria Messen von Johann Sebastian Bach. Heute mit der Messe in F-Dur. Ja, wir haben in diesem Podcast nur wenige Vokalwerke von Johann Sebastian Bach noch nicht besprochen. Und darunter sind aber vier nochmal recht gravierende Werke, nämlich die Kyrie Gloria Messen, die Bach zusammengestellt hat, weitgehend auf Basis der Parodietechnik. Wir wollen diese Werke jetzt in vier Folgen unseres Podcasts betrachten, also jede Messe einzeln, und in jeder Folge gibt es auch allgemeinere Themen zu dieser Werkgruppe. Am Anfang, Michael, vielleicht allgemein, wie sind diese Messen aufgebaut? Was haben sie möglicherweise auch gemeinsam?
Also, lieber Bernhard, aufgebaut sind sie so, und das haben sie auch zugleich gemeinsam, dass eben mit dem Gloria Schluss ist. Ja? Also mit dem Cum Sanctus Spiritu, also dem Abschluss der Gloria-Sektion, sind diese Messen zu Ende. Es geht also nicht weiter mit Credo und Sanctus und all dem, was eben zu einer Missa Tota gehört. Und es hat sich so ein bisschen der Begriff, auch wenn er irreführend ist, dafür etabliert, lutherische Messen, weil das sozusagen das Format gewesen ist, was in der Figuralmusik des lutherischen Gottesdienstes einen Platz hatte, anders als eben eine Missa Tota. Ja, und von Bach gibt es insgesamt vier solche Kyrie Gloria Messen, und die scheinen alle mehr oder weniger in einem Guss entstanden zu sein, weil, was sie eben auch eint, ist, dass sie offensichtlich weitestgehend, wenn nicht gar komplett, im Parodieverfahren entstanden sind. Das heißt, Bach hat irgendwann in den 1730er Jahren, wahrscheinlich eher Ende 1730er Jahre, sich dieses Repertoire erstellt, aber ganz offensichtlich von dem Vorsatz getragen, dafür seinen reichen Kantatenschatz zu plündern. Ja, oder wieder zu verwerten. Und ich würde mal sagen, der hatte sein Bachwerkerverzeichnis ganz gut drauf, der Bach. Also es ist zumindest verblüffend zu sehen, wo er da überall sich die Anleihen geholt hat, wo er gewildert hat. Und das sind manchmal gar nicht unbedingt komplette Sätze. Also manchmal nimmt er sich auch nur Teile eines Eingangschors und legt da jetzt plötzlich das Kyrie oder irgendwas anderes drunter. Und es gibt in der Bachforschung eine lange Diskussion, warum er das macht. Auch für wen er das macht. Also die ganz alte Bachforschung hatte einen Verdacht, und zwar liest man da immer mal von dem Reichsgrafen Franz Anton von Spork. Das war ein im Nordostböhmischen residierender Graf, genau genommen in Kux, das ist so am Rand des Riesengebirges, der offenbar sehr musikbegeistert war. Dem wird nachgesagt, irgendwie an der Erfindung des Waldhorns mitgewirkt zu haben, auf zum fröhlichen Jagen, das berühmte Volkslied, stammt von seinem Kapellmeister. Mhm. Und wir wissen, dass Bach in irgendeiner Form mit dem Austausch hatte. Auf der berühmten ersten Seite seiner Sanctus-Partitur von 1725 ist dieser Vermerk, nota bene, die Parteien, also die Stimmen zu diesem Stück, sind bei Graf Spork in Böhmen. Und das hat, glaube ich, Philipp Spitter zum Anlass genommen, zu sagen, na Mensch, wenn dieser Graf, der ja auf dem Papier katholisch war, Klammer auf, wahrscheinlich großer Sympathisant der protestantischen Kirche, Kirche, hat den Bach vielleicht beauftragt, auf so einer Basis Best-of von Kantatenmusik jetzt diese Kyrie-Kloja-Messen zu erstellen, dass sie eben vielleicht für Spork und Böhm komponiert sind. Da spricht aber ganz vieles dagegen. Was der Spitta nicht so genau wusste, ist, dieses Sympathisieren mit dem Protestantismus hat dem Spork das Genick gebrochen. Ich glaube, es war 1729 oder 1730. Da haben die Jesuiten von König Kretz seine Bibliothek beschlagnahmt und dem ging es dann wirklich nicht mehr gut. Mhm. Also es wird einen anderen Grund geben und ganz typisch 1730er Jahre, das muss man natürlich mal wieder sagen, also wenn Bach, der Thomaskantor, da neue Kirchenmusik erstellt, ist es eben doch ganz oft auf der Basis der Wiederverwendung älterer Musik. Das kann man sagen für das Weihnachtsoratorium 1734, das kann man sagen für die Markuspassion 1731 oder auch so die wenigen Kantaten, die wir sonst noch so haben, sind doch in allermeisten Fällen Produkte des Parodieverfahrens. So auch hier, wobei hier die Parodien schon freier sind, weil natürlich, das muss man ja auch sagen, oft funktioniert Parodie ja so, man nimmt sich eine Arie, bittet den Textdichter, eine neue Dichtung zu erstellen, die das gleiche Versmaß hat, damit man eben sehr sinnfällig den neuen Text unter die alten Noten schreiben kann. Das ist hier nicht der Fall, weil natürlich so ein Messtext, A ist er Latein, B ist er auch nicht gereimt. Und da ist verblüffend zu sehen, wie gut das dem Bach gelingt, die Stücke dann wirklich immer so zu gestalten, dass man denkt, ja genau so hat er sich's bestimmt gedacht, als er die Noten niedergeschrieben hat. Dem ist aber nicht so oder jedenfalls in aller Regel nicht so. Es gibt doch ein paar Sätze, wo wir einfach die Vorlagen nicht kennen und dennoch vermuten wir da, dann ist es eben eine Wiederverwertung von einem Stück Musik, was wir anderwärts nicht überliefert haben, was ja auch nicht schlecht ist.
Über die Behandlung gerade der Sprache werden wir in der nächsten Folge dieses Podcasts noch mal ein bisschen genauer sprechen und uns da auch genauere Beispiele raussuchen, wie eben Bach da bei der Parodie gearbeitet hat. Vielleicht hierzu noch zum Allgemeinen, wie sieht das aus mit der Aufteilung auf einzelne Bestandteile? Sind die da gleich, diese Messen, oder unterschiedlich?
Also Kyrie eigentlich immer genauso. Kyrie Christi, Kyrie, wie sich das gehört. Ein Satz oder es gibt so eine Dreiteilung, aber es ist ein Satz. Bei der Kloja-Sektion, da muss man sagen, findet Bach sehr unterschiedliche Lösungen. Also in der Messe, die wir heute besprechen, die F-Dur-Messe, ist es ganz erstaunlich, wie viel Text da in der ersten Nummer des Glorias abgehandelt wird. Da ist eigentlich schon fast der komplette Gloria-Text durchkomponiert. Das sieht aber in anderen lutherischen Messen schon wieder ganz anders aus.
Aber immer fünf Teile, das ist vielleicht
fünf
wichtig
Teile.
Zu sagen.
Das ist konstant. Ja.
Ja, aber unterschiedlich den Text aufteilt. Und Unterschiede gibt es auch in der Instrumentierung dieser vier Messen. Also das ist ja auch wieder, dass nicht alles gleiches Schema ist.
Ja, und da hat man auch, würde ich sagen, den Eindruck, dass Bach es hier wirklich auf eine sehr unterschiedliche Farbigkeit angelegt hat. Also die Messe, die wir heute besprechen, wird man gleich merken, ist für mich so ein bisschen die Jagdmesse. Die ist getragen von dem Umstand, dass dort zwei Hörner auf höchst virtuose Art und Weise jedenfalls in einzelnen Sätzen rumröhren. Ja. Andere Messen kommen da wieder sehr viel anders daher. Manchmal ganz klassisch, da sind es wirklich nur die Oboen, die da eine Rolle spielen jenseits des Streicherapparats, manchmal wiederum ganz opulent und prächtig.
Also Bach hat in seinen Parodien für Abwechslung gesorgt und auch bei den Vorlagen natürlich darauf geachtet, dass das abwechslungsreich ist. Wie sieht das eigentlich aus mit den Quellen zu diesen vier Messen? Haben wir da ordentliche Originaldokumente?
Also wir haben ordentliche Quellen, würde ich sagen. In zwei Fällen haben wir tatsächlich Bachs autographe Partitur. Bei der Messe heute und noch bei einer zweiten ist es so, da haben wir Abschriften von Johann Christoph Altnicol, also jedem aus Schlesien stammenden Leipziger Studenten, der da, ich glaube, 1745 nach Leipzig kam, dann ziemlich schnell die Tochter Bachs, die jüngste, geheiratet hat, der hat natürlich aus erster Hand abschreiben können und dadurch sind diese beiden Stücke dann auch erhalten geblieben. Also vergleichsweise gute Quellen.
Kann man annehmen, dass es noch mehr waren oder lässt gerade diese Handschrift von Altnicol vermuten, dass das ein Zyklus von vier Messen war?
Naja, ich glaube, es spricht einiges dafür, dass es tatsächlich diese vier Messen gewesen sind. Was ich ein bisschen erstaunlich finde, ist, wir haben keine Originalstimmen erhalten, aber vielleicht ist das ja kein Zufall. Ich könnte mir ja schon vorstellen, dass vielleicht nicht der geringsten Gründe einer für diese Erstellung der Stücke war, dass er ein Repertoire hatte, was er auch mal an befreundete Musiker in Richtung Höfe, Dresdner Hof, katholisch, vielleicht auch wirklich zu Leuten, die in den katholischen Reichsgebieten lebten. Graf Questenberg, da scheint es einen Kontakt hingegeben zu haben. Also ein Repertoire zu haben, was auch in diesem Gottesdienst funktioniert. Ja, das konntest du ja mit lutherischen Kantaten am Ende nicht machen. Und zugleich ist es so, Wir haben schon auch in den lutherischen Reichsgebieten, beginnend in den 1740er Jahren, eine Tendenz, die so ein bisschen weggeht von der De Tempore Kantate, also von einer Hauptmusik im Gottesdienst, die sich immer den Themen des Evangeliumstextes unterordnet. Und es zeichnet sich so eine gewisse Tendenz ab. Da gibt es natürlich lokal große Unterschiede, dass plötzlich wieder so die zeitlosen lateinischen Texte des Messordinariums gehäufter figural musiziert werden und stattdessen diese am Evangelium sich orientierenden Kantaten eher seltener werden. Und vielleicht sind die vier lutherischen Messen eben auch eine Reaktion auf diese Entwicklung. Muss ich aber in aller Vorsicht sagen, weil wir da einfach bei Bach so wenig Konkretes wissen, wie sein gesamtes Repertoire ab 1730, 31 überhaupt ausgesehen hat. Es ist dann zum Beispiel bei seinem Nachfolger, bei dem Harrer, so gewesen, dass wirklich lateinische Kirchenmusik eine Riesenrolle spielt. Allerdings kam der nur noch von Dresden und brachte wahrscheinlich genau dieses Repertoire mit. Unter Dohles sieht es dann erstmal wieder anders aus, aber ist schwer zu sagen.
Aber man kann feststellen, dass Bach sein Kantatenschaffen praktisch eingestellt hatte. Also neue Kantaten gab es in den 30er Jahren kaum mehr.
Es sieht so aus.
Ja, gut. Kommen wir mal konkret zur F-Dur-Messe, die wir heute näher betrachten wollen. Besetzt, du hast schon gesagt, Jagdatmosphäre mit Hörnern und Oboen. Das ist zugleich die größte Bläserbesetzung, die wir in diesen vier Messen haben. Und wenn wir auf das Kyrie schauen, dann können wir feststellen, das ist vorher auch schon ein Kyrie gewesen.
Ein Kyrie, und zwar aus seiner Weimarer Zeit. Ist kein besonders langer Satz, aber ein sehr raffinierter. Und hier muss man sagen, arbeitet sich Bach auch an einem Typus ab, der in Mitteldeutschland eine besondere Tradition hat. Es gab diese sogenannten Choralmessen. Also das heißt, Vertonung von meistens dann auch wirklich nur Kyrie und Gloria, wo ein bestimmter Choral, bekannter lutherischer Choral, gewissermaßen Melodiespender war. Da gibt es zum Beispiel aus dieser Generation vor Johann Sebastian Bach Friedrich Wilhelm Zacho, der Lehrer Händels, gibt es eine ganze Reihe solcher Choralmessen. Sebastian Knüpfer, Thomas Kantor, Bachs Vorgänger. Das war praktisch eine Gattung, die hier eine gewisse Tradition hatte. Und in der Weimarer Zeit hat eben Bach einen Kyrie-Satz komponiert, der schon erstmal eigenständige Melodik hat, wo aber ganz schnell immer wie aus dem Nichts heraus eine Melodie auftaucht, die jeder Kirchgänger kannte, weil er sie einfach immer brav selber gesungen hat, wenn man in Richtung Abendmahl schritt, nämlich Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, also Martin Luthers Agnus Dei. Ja, und die Melodie singen wir ja heute noch beim Abendmahl. Und das ist ganz, ganz eindrucksvoll, toll, wie das in diesem Satz gelungen ist. Geht übrigens nicht erst im Christe-Eleison, wo es ja irgendwie im besonderen Sinn macht, diese Melodie zu haben, los, sondern direkt im Kyrie. Und es ist da im Kyrie ein Lied ohne Worte, weil es eben nur die Instrumente, die Hörner und die Oboen spielen. Und zauberhaft, wie das da so herausleuchtet und dem Ganzen eine große Würde verleiht. Der Satz ist ohnehin sehr besonders, so eine Art Stilantico, dennoch weiche Harmonien. Hier gilt es noch nicht, dass es Jagdmusik ist. Also das Kyrie ist noch sehr getragen, aber sehr raffiniert eben durch dieses Aufleuchten von Christe, du Lamm Gottes.
Soweit das Kyrie aus der F-Dur-Messe von Johann Sebastian Bach. Und dann kommt, ich sag's gleich, mein Lieblingssatz aus diesen gesamten vier Messen, der Eingangschor des Gloria. Da kommt die Besonderheit, dass wir nicht wissen, wo es herkommt. Ja, das macht den Satz auch noch interessanter, finde ich.
Am Ende muss ich aber auch sagen, es ist doch wurscht, wo es herkommt. Super, dass diese Musik erhalten ist. Und wenn er sie vielleicht auch wirklich erst original hierfür komponiert hat, würde es mich auch nicht wundern. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber wenn du einfach mal schlechte Laune hast und willst gerne gute bekommen, leg diesen Satz ein. Richtig. Und spätestens nach 20 Takten tanzt du durch die Bude. Du willst nicht einer der beiden Hornisten sein, weil die haben, glaube ich, wirklich einen harten Job. Aber das ist wirklich im besten Sinne Jagdmusik, aber fröhliche, auf zum fröhlichen Jagen in Bachs Soundtrack. So wunderbar verspielt, also Barrock. Also Rock im Sinne von Rhythmus und packend. Besser geht das nicht.
Das Gloria aus der F-Dur-Messe, ein wahnsinnig mitreißender Satz mit dieser Hörnermelodik. Und dann kommen, wie in allen anderen Messen auch, drei Arien im Gloria, bevor dann der letzte Teil wieder ein Chor ist. Die erste Arie ist eine Bass-Arie, Domine Deus. Und auch da wissen wir nicht, wo es herkommt, auch wenn uns der Tonfall so ein bisschen bekannt vorkommt.
Hast du auch diese Suggestion immer, dass du sagst, Mensch, kennst du eigentlich anders?
Klingt irgendwie wie Magnificat, nicht?
Et exultavit, ne? Und überhaupt, es ist ja eine Bass-Arie, was das Et exultavit nicht ist, aber es gibt ja auch im Magnificat diesen herrlichen Basssatz, Quia fecit mihi magna, wo dieser Bass vor Koloraturenkraft kaum laufen kann. Ja. Ich finde, diese Klangwelt ist hier genauso aufgegriffen. Also irgendwie wirkt das ein bisschen wie Bonustrack zum Magnificat. Hier dürfen auch mal die Hörner durchatmen, die haben Pause. Aber ein Satz, der, sag mal, die Allmächtigkeit Gottes, und darum geht es ja hier im Text, finde ich, auf eine sehr charmante Art und Weise in Noten ausdrückt.
Celestis, Domine Deus,
Das ist also die Bass-Arie, sehr markant beginnend und hat uns erinnert an das Magnificat von Johann Sebastian Bach, 1723 komponiert. Da sind ein paar Jahre vergangen bis zur Zusammenstellung dieser Messe. Wer weiß, wo es zwischendurch mal irgendwie verwendet hat. Vielleicht gibt es eine Kantate, die wir noch nicht kennen. Ja. Dann geht es weiter mit einer Sopran-Arie, Qui tollis peccata mundi. Da gibt es eine solistische Oboe dazu.
Ja, und das muss ich jetzt mal sagen, also an der Stelle ist jetzt wirklich erstmal Schluss mit Jagdmusik. Jetzt geht's in die Vollen. Und einer der, wie ich finde, dissonantesten Sätze in Bachs Kantatenwerk, den hat er hier passgenau zu dem Text, zu dem hinweg die Sünden der Welt, also wirklich ein Text, der ins Eingemachte geht. Er hat sich bedient an der Kantate 102, hat deine Augen sehen nach dem Glauben. Da gibt es diese wahnsinnige Altarie, weh der Seele, die den Schaden nicht mehr kennet. Mit einem wirklich der am längsten dastehenden Querstände in Bachs Musik überhaupt. Und den schnappt er sich jetzt und fügt hier passgenau den Qui tollis Text darunter ein. Und das verleiht dem Ganzen jetzt plötzlich nochmal einen Tiefgang. Also nachdem wirklich vorher in dem Chlor ja erstmal gute Laune und mit Noten Muskeln spielen lassen angesagt war, geht's jetzt ganz tief ins Herz und behandelt auf eine sehr adäquate Art und Weise, dass wir Menschen natürlich neben aller guten Laune auch ordentliche Sünder sind. Und das ist großartig. Und das, finde ich, macht auch diese Kantate so besonders, dass man eben alles hat, alle Affekte. Ja.
Im Original übrigens eine Altarie gewesen. Bach hat sie hier für Sopran etwas höher gelegt. Sopran ist ja oft etwas zerbrechlicher, klingt dann, gibt es ja in vielen anderen Kantaten auch, passt und, sehr, sehr gut.
Und wirklich, wenn man das hört, sich richtig auf diese Querstände einlassen. Die tun so weh und die treffen ganz tief ins Herz. Ja, da wird man ganz klein, wenn man diese Musik hört.
Die Sopran-Arie Qui tollis peccata mundi aus der F-Dur-Messe, original aus der Kantate Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Und diese Kantate bietet auch das Original für die nächste Arie in der Messe, Quoniam tu solo sanctus. Das ist hier eine Alt-Arie mit Violinsolo.
Ja, und im BBV 102 ist es ursprünglich eine Tenor-Arie gewesen, G-Moll, auf den Text erschrecke doch du allzu sichere Seele. Mhm. Ja, und man muss ja sagen, das, was die Violine da spielt, an Akkordbrechungen und an erstaunlichen harmonischen Wendungen, ist wirklich manchmal zum Erschrecken. Mhm. Allerdings in dem sehr hochstehenden intellektuellen Sinne. Hier jetzt, in dem neuen Kontext, also mit dem Quoniam-Text, wo ja nichts anderes gesagt wird als, Herr, du bist der Heilige, du allein der Herr, der Höchste, Jesus Christus und so weiter. Also eigentlich ein Preisen der Größe und der Macht und der Stärke von Jesus Christus. Das hat eigentlich nichts mit Erschrecken zu tun. Also da ändert sich schon irgendwie der Affekt, aber tatsächlich kann man hier sagen, das, was die Violine leistet an virtuosen Spielfiguren, und das hat Bach gespürt, kann eben nicht nur erschrecken, sondern auf der anderen Seite eben auch verherrlichen, weil der Geiger muss sich echt abmühen, um das adäquat zum Klingen zu bringen. Aber wenn es gelingt, ist es ein sehr, sehr schöner und passender Lobpreis.
Das war also die letzte Arie dieser Messe in F-Dur, eine Altarie, und dann folgt der Schlusschor Cum Sancto Spiritu. Wie in allen Messen auf diesen Text geht der Schlusschor, und den hat Bach aus einer Weihnachtskantate übernommen, und zwar ganz vom Anfang seiner Amtszeit. Also er hat wirklich gut durchgeschaut, seine ganzen Kantaten. Ne?
Genau, und lieber Bernhard, also wenn man unseren alten Podcast dazu hört, da haben wir diese Kantate ja schon abgefeiert, auch als die Jagdkantate.
Richtig.
Die geistliche Jagdkantate, aber gejagt wird hier weder ein Reh noch ein Hirsch, sondern der Teufel und die höllische Schlange. Da gibt es dann diese herrliche Arie, höllische Schlange, wird dir nicht bange.
Ja. Zweiter und Weihnachtsfeiertag ist erstmal schnell noch 1723. Ja. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes.
Und da mussten ja auch schon die beiden Hörner sich ordentlich echt abmühen, um eben dieses Feeling der Jagd heraufzubeschwören. Naja, und ich sag's nochmal, der Bach kannte sein BWV und er hat jetzt eben diesen Eingangschor genommen. Aber witzigerweise jetzt als Schlusschor und gar nicht ab Takt 1, sondern ich glaube eben ab Takt 29, eben dieser Fugenteil. Da geht's jetzt los. Also jenseits von Bach hat das wahrscheinlich keiner wiedererkannt, weil es eben mitten aus einem Stück heraus eben dieses Element Fuge übernommen wurde. Nicht mehr Eingangschor, sondern jetzt Schlusschor. Aber Cum Sancto Spiritu als wirklich der schmissige Abschluss der Gloria-Sektion großartig geeignet. Also das ist sozusagen der heilige Fugengeist in Reinform.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.